Naja, eine, sozusagen die Bitte von Jesus, vertraut's mir doch. Traut mir was zu. Glaubt daran, was ich euch versprochen habe. Vielleicht ist das der bessere Titel dafür. Ja. Weil habt ihr keinen Glauben? Ich mag es nicht, wenn da die Dinge so rüberkommen und klingen, weil so ist Gott nicht zu uns. Das ist überhaupt nicht sein Charakter. Das ist das Gegenteil von dem, wie er uns gegenüber denkt und empfindet und handelt. Genau. Ich habe euch den Bibeltext und die Auslegung dazu aus Marek mitgebracht. Der Bibeltext ist, also ist nicht, war dann, eigentlich hat der Andi die Bibelstelle da gekriegt, aber das hat uns dann alle miteinander so angesprochen, dass ich mir gesagt habe, über das möchte ich heute am Samstag reden. Weil ich glaube, da ganz, ganz wichtige Sachen für uns als Kirche drinnen stecken. Und für dich, wo du jetzt das erste Mal da bist, ist vielleicht, hör einfach zu, du kannst ein bisschen was über unsere Geschichte lernen. Aber vielleicht auch ein bisschen was über Gott. Ich hoffe doch, dass da einiges drinnen steckt, wie er ist, wie er denkt, wie er tut. Genau. Der Bibeltext ist im Markus-Evangelium um Kapitel 4, die Verse 30 bis 32 und die Verse 35 bis 40. Das sind, das eine ist ein Gleichnis und das andere ist ein Bericht, eine Geschichte aus der Bibel, die Jünger mit Jesus erlebt haben. Das Gleichnis ist das Gleichnis vom Senfkorn. Beide sind bekannte Geschichten. Im Gleichnis vom Senfkorn sagt Jesus, womit sollen wir das Reich Gottes noch vergleichen? Mit welchem Gleichnis oder wie sollen wir es darstellen oder mit welchem Bild, ja, sollen wir es darstellen? Es gleicht einem Senfkorn. Das ist das kleinste aller Samenkörner, die man in die Erde sät. Aber wenn es einmal gesät ist, geht es auf und wird größer als alle anderen Gartenpflanzen. Es treibt so große Zweige, dass die Vögel in seinem Schatten nisten können. Und dann gibt es die Geschichte von der Stillung des Sturms. Ab Vers 35, geht so. Am Abend des jenes Tages sagte Jesus zu seinen Jüngern, wir wollen ans andere Ufer rüberfahren. Sie schickten die Menge nach Hause, stiegen in das Boot, in dem Jesus bereits war, und fuhren mit ihm ab. Einige andere Boote begleiteten sie. Plötzlich brach ein heftiger Sturm los. Die Wellen schlugen ins Boot und es begann sich mit Wasser zu füllen. Jesus aber schlief im hinteren Teil des Bootes auf einem Kissen. Die Jünger weckten ihn und schrien, Meister, macht es dir nichts aus, dass wir umkommen. Jesus stand auf, wies den Wind in seine Schranken und befahl dem See, schweig, sei still. Da legte sich der Wind und es trat eine große Stille ein. Warum habt ihr solche Angst? Fragte Jesus seine Jünger. Habt ihr noch immer keinen Glauben? Und mich oder uns eigentlich gemeinsam hat der Text so angesprochen, weil da so viel drinnen steckt über unsere momentane Situation, wo wir als Kirche jetzt gerade stehen. Und auch ein bisschen, wie es dazu gekommen ist. Und zu guter Letzt auch, wie es weitergehen kann. Ja. Ich gehe so Vers für Vers durch das. Ich fange an mit der Geschichte der Stillung des Sturms. Ich drehe so die Reihenfolge um, weil das besser, ich das für uns stimmiger finde. Und da steht in Vers 35: Am Abend sagte Jesus zu seinen Jüngern, wir wollen ans andere Ufer fahren. Wir haben uns als Kirche vor einigen Jahren auf den Weg gemacht. Und uns war klar, wie die Margit und ich, wir haben vor 8 Jahren die Leitung übernommen, das war 2014, war uns klar, wir müssen uns jetzt von Alten trennen und es ist jetzt Zeit, loszufahren in etwas Neues hinein. Ja. Und wir haben gewusst, Jesus ist dabei. Ja. Und haben uns eigentlich recht zuversichtlich auf den Weg gemacht. Ja. Und uns beiden, der Magier und mir, war beiden klar, unser Auftrag als neue Leiter ist es, wir sollen mit Gottes Hilfe dazu beitragen, dass aus unserer Kirche wieder eine gesunde, starke, wachsende Kirche wird. Und das haben wir von Anfang an nach bestem Wissen und Gewissen versucht. In Vers 36 steht, sie stiegen ins Boot, in dem Jesus bereits war. Und Wir haben von Anfang an eigentlich wir alle gemeinsam, das waren ja nicht nur wir als Leiter, ja, wir alle gemeinsam haben gewusst, okay, wir gehen das hier diesen Weg da mit Jesus. Das ist jetzt nichts, was wir uns jetzt so vorstellen, einbilden, glauben oder so, sondern wir haben eigentlich immer gesagt, okay, wir wollen Jesus nachgehen. Wir wollen dem nachgehen, Schritt für Schritt, was er so für uns hat und wie er uns führt, ja. Und das ist uns manchmal besser gelungen und natürlich haben wir auch Fehler dabei gemacht, aber im Grunde haben wir uns immer wirklich bemüht, Jesus Schritt für Schritt nachzufolgen. Und dann kommt es zum Vers 37, wo es heißt, plötzlich brach ein heftiger Sturm los, die Wellen schlugen ins Boot und es begann sich mit Wasser zu füllen. Ja. Wir waren eine Zeit lang guter Dinge, aber irgendwie haben wir dann, irgendwann ist es so ein bisschen so ein Gefühl, hat sich so eingeschlichen, wieso geht nichts weiter? Wieso passiert nichts? Wieso werden wir nicht mehr? Und es sind dann auch die Gottesdienstbesucherzahlen jetzt zurückgegangen, ne? Und es kommen halt nicht alle regelmäßig, ja? Und wenn eine Familie oder zwei, drei Leute gleichzeitig nicht da sind, bei unserer Größe, reißt das gleich eine Lücke. Das spürt man, ja? Unsere Außeneinsätze, die wir etliche Jahre gemacht haben, haben niemanden neuen in die Kirche gebracht. Und so, es fühlt sich ein bisschen zäh an, habe ich so das Gefühl. Ja, so was ist los, wie geht's weiter? Ne? Und so irgendwie so das Gefühl ist, wir sind am Weg, aber irgendwie, wie geht's weiter? Das Boot füllt sich irgendwie mit Wasser, sind dann Leute weggegangen, gehen wir unter, was wird jetzt aus uns als Kirche aus und so, ja? Und ich möchte euch zudem jetzt nicht jetzt eine theologische Lehrpredigt halten, wie wir damit umgehen sollen. Ich möchte euch ein bisschen mit reinnehmen, wie die Margit und ich mit dieser Situation umgehen. Unseren persönlichen Weg. Wie wir das handhaben, wie wir das empfinden und was wir versuchen, wie wir versuchen damit umzugehen. Ja. Weil es euch vielleicht mehr hilft, wenn wir ganz praktisch erzählen, wie es uns geht und wie wir versuchen, damit umzugehen, anstatt da jetzt wieder theoretisches Wissen zu verbreiten, ne? Sondern eher so das angewandte Wissen weiterzugeben, wie wir es versuchen, genau. Also ich möchte euch das allererste und das Wichtigste ist mir, was auch immer ihr glaubt, ja, wir sehen das. Uns ist das bewusst. Wir sehen, wie es uns als Kirche geht. Uns tut uns genauso weh. Wenn Leute gehen oder solche Sachen sehen. Ja. Ihr seid nicht die Einzigen, die das sehen. Ja. Mir tut es manchmal weh, wenn manche mal Leute auf uns zukommen, so wie wenn wir das, uns das überhaupt nicht bewusst wäre und so und dann so richtig so, sieht sie das nicht und so. Ja, sicher. Wir sind ja nicht blind. Die Magie ist jeden Samstag da. Ich leider aufgrund meiner Arbeit, mir ist das nicht möglich, aber wir wissen, was los ist. Wir wissen, was sich tut. Und wir investieren. Ja, wir haben beide Jobs, mit denen wir unser Geld verdienen, weil wir als Kirche halt nicht so groß sind, dass man ein Leiter-Ehepaar jetzt Vollzeit anstellen kann. Das geht bei unserem Budget nicht. Aber die Zeit, die uns bleibt nach Arbeit, Familie, die investieren wir in die Kirche rein. Die fließt da rein, damit wir schauen, damit wir eben mit Jesus gemeinsam weiterkommen. Ja. Und unser Ziel und woran wir ganz konkret arbeiten ist, dass wir in dieser kaputten Welt Liebe, Kraft und Hoffnung durch die Botschaft von Jesus eintragen. Wir als Kirche und jeder Einzelne von uns, das ist unser Ziel. Das wollen wir. Dafür sind wir da, wir als einzelne Nachfolger von Jesus, aber auch wir als Kirche. Das ist unser Job. Matthäus 28, Vers 18 bis 20. Ja, könnt ihr nachlesen. Dass wir ihnen übernatürliche Begegnungen mit dem lebendigen Gott ermöglichen. Dass wir ihnen mit übernatürlicher Liebe begegnen an Menschen. Mit einer Liebe, die wir aus uns selber nicht produzieren können. Ja? Weil wir sie als Menschen, als unvollkommene Menschen nicht haben in der Form. Aber Jesus hat sie. Und Jesus kann durch uns durchfließen und durch uns durchleuchten. Ich erlebe das zum Teil in der Arbeit immer wieder. Mit den Behinderten, aber auch mit Kollegen. Ja? Dort wollen wir hin, dass diese Dinge ganz normale, natürliche Teile unseres Gemeindelebens sind. Sowohl als Kirche als auch für jeden Einzelnen von uns. Das ist das Ziel. Ja? Und ja, wir machen den Job als Leiter jetzt seit 8 Jahren und natürlich ist da die Frage legitim, warum noch immer nichts weitergeht. Auch wir stellen uns die. Bitte? Das ist richtig, ja. Es ist richtig. Es hat den Anschein. Das Spannende ist, ein Beispiel, ja. Es kommen immer wieder Leute zu auf uns zu, die sagen, ma, jetzt ist schon wieder wer weggegangen. So. Ja, das stimmt. Aber seit wir ins Novum gegangen kommen, übersiedelt sind, sind zum Beispiel 7 Leute zu uns dazugekommen. Ja. In 5 Jahren sind inklusive Kinder 7 Leute zu uns in der Gemeinde gekommen und geblieben. Sehen wir das auch? Sehen wir das Wirken von Heiligen Geist in der Gebetszeit, in der Anbetungszeit und so weiter, ne? Was sich da alles bewegt und verändert hat. Also es gibt eigentlich nicht so viel Grund, Hoffnung so. Das Einzige, was wir nicht sehen, ist das zahlenmäßiges Wachstum. Das stimmt. Das fehlt uns noch. Genau. Und für uns war diese Reise, es stimmt, Margit, du hast völlig recht. Es hat sich vieles verändert. In Wirklichkeit ist das Einzige, was wir noch nicht haben, ein spürbares zahlenmäßiges Wachstum. In anderen Dingen ist viel gewachsen und hat sich viel verändert. In jedem Einzelnen von uns, auch in uns beiden. Ja. Und sind einfach vor ein paar Herausforderungen entstanden. Ja. Die erste Herausforderung, wir haben keine Ahnung vom Handwerk des Leitens gehabt. Die Übergangszeit war sehr kurz. Die Hanne hat ein Jahr, bevor sie uns die Leitung übergeben hat, ihren zukünftigen Mann kennengelernt. Ein halbes Jahr drauf haben sie sich verlobt und ein halbes Jahr, nachdem sie sich verlobt haben und klar war, dass sie gehen, haben wir die Leitung übernommen. Batsch, bumm, sind wir da gestanden. Und wir haben so, es hat gepasst für uns. Es war jetzt nicht, dass wir uns jetzt fürchterlich überfordert und hilflos gefühlt haben, gar nicht. Aber wir haben halt viel noch nicht gewusst. Ja. Und das war ein wichtiges Lernprojekt für uns. Und wir einfach, ja. Und das zweite, ein zweiter Punkt, eine zweite Herausforderung war für uns so ein bisschen die Frage nach unserer Identität. Ja, wir sind eine Vineyard-Kirche, aber was heißt das eigentlich? Was heißt das ganz konkret? Ja. Das war so unscharf, ja. Es gibt so diesen Spruch, und der ist jetzt, ich meine ihn jetzt nicht so böse, wie er klingt, wo man sagt, so wer für alles offen ist, der kann nicht ganz dicht sein, ja. Aber das war ein bisschen unser Zustand. Ja. Wir waren für alles offen, haben alles willkommen geheißen, aber wir haben über diese Offenheit eigentlich unseren Kern verloren ein bisschen. Und uns nicht mehr so genau gewusst, wer sind wir eigentlich, was ist Vineyard. Ja. Und das war für uns der nächste Lernprozess, dass wir das ja mal für uns selber wieder lernen, was uns ausmacht. Ich kann das heute viel, viel genauer sagen als vor 8 Jahren. Ja. Und ich habe richtig eingetaucht, ich habe vor 4 Jahren angefangen, mich intensiv mit John Winter zu beschäftigen. Habe mir viele Vorträge von ihm angehört, Predigten, habe Bücher über die Vineyard gelesen, über die Geschichte der Vineyard, Bücher von ihm und habe enorm viel gelernt daraus. Und ich finde das so wichtig, dass wir ihn als Vorbild schätzen und ehren. Ja? Es geht nicht darum, dass wir einen Personenkult machen. Um ihn. Das ist das Letzte, was er gewollt hätte. Und er hat sich dem Zeit seines Lebens beharrlich widersetzt und alles getan, um wenn ihn die Leute zum Star machen wollten. Er ist durch alle Medien gegangen zu seiner Zeit und alle haben über ihn geredet und das, was Gott durch die Vineyard bewegt hat. Aber er hat sich konsequent verweigert, da jetzt als der Superstar im Mittelpunkt zu stehen. Er hat immer gesagt, Jesus ist der Superstar. Jesus steht im Mittelpunkt. Und ich habe es manchmal, nicht oft, aber einige Mal erlebt, wo die Leute dann so reagiert haben, so, naja, immer der John Wimber und der John Wimber und so, und das tut mir schon weh. Weil dieser Mann ist in seinem Lebenswandel so, allein in seinem Lebenswandel so ein Vorbild. Ihr müsst euch vorstellen, bevor er zu Jesus gefunden hat, hat er als Musiker, er war Musikproduzent und Keyboarder und hat da im Jahr, muss so um 1967 herum gewesen sein, $100.000 im Jahr verdient. Ja, und das war damals eine Menge Geld. Das war richtig viel Geld. Und wie Gott ihm gesagt hat, so, gib das auf. Ich will, dass du das aufgibst. Hat er das alles aufgegeben und ist als Hilfshackler in die Fabrik gegangen, in Schichtarbeit, hat dort die letzte Drecksarbeit gemacht, weil er nichts anderes zu gebrauchen war als Arbeiter und hat dann $7.000 im Jahr verdient. Ja. Er hat immer wieder Dinge auch. Gott hat ihm immer wieder gesagt, so, das hast du jetzt gemacht, ich will, dass du das aufgibst und jetzt was Neues, jetzt ist was Neues dran. Und er hat das immer gemacht. Obwohl das ihn immer wieder viel gekostet hat, ja. Allein darin ist er unser Riesenvorbild, ja. Er hat eine großartige Gabe gehabt, komplexe und tiefe theologische Dinge in einfache und bodenständige Worte zu verpacken, ja. Ohne dass sie an Tiefe verlieren. Und letztlich hat Gott ihn verwendet, um eine weltweite Bewegung zu schaffen und die weit noch über ihre Grenzen hinaus die ganze, viele Kirchen auf der ganzen Welt erneuert und verändert hat. Ja? Die ganze moderne Anbetungsmusik hat ihre Wurzeln in der Vineyard. Und viele große Namen, Bill Johnson, Randy Clark und mehrere andere noch, sind aus der Vineyard hervorgegangen. Ja? Also wir haben da so einen Schatz als Erbe. Und es ist mir so wichtig, dass wir diesen Schatz sehen und heben und weitertragen. Ja? Und die dritte Herausforderung war, dass wir auch als Menschen irgendwie erst in diese Position reinwachsen haben müssen. Ich war als Mensch vor 8 Jahren ganz anders drauf, wesentlich unsicherer, viel mehr noch geprägt von meinen inneren Verletzungen und so. Margit und ich beide haben viel Zeit und Geld in Therapie und Seelsorge investiert, einfach weil wir bessere Werkzeuge für Jesus sein wollten. Ja? Weil wir euch besser für euch da sein wollten, weil wir bessere Leiter und bessere Diener sein wollten, weil das kann man nicht, wenn man von alten Geschichten ferngesteuert wird, die man halt als Kind und in der Jugend oder so erlebt hat und dann, das dann immer wieder getriggert wird von Menschen, die keine Ahnung haben davon. Das ist so wichtig, dass man da rauswächst. So. Wo ist jetzt meine Notiz hin verschwunden? So, da sind wir. Entschuldigung, ich habe irgendwo falsch gedrückt. Auf meinem Tablet, jetzt ist alles weg. Und das ist jetzt alles so immer so neben parallel gelaufen und gleichzeitig haben wir die Gemeinde geleitet. Und das war nicht ohne. Das hat viel Kraft und Energie gekostet, aber es hat uns auch immer wieder Freude gemacht. Ja. Wir haben immer wieder und so oft erlebt, wie Gott uns weitergetragen hat, ermutigt hat, wenn wir nicht mehr weiter gewusst haben, wo Menschen von außen kommen sind, die uns an entscheidenden Punkten genau dann, wenn wir Hilfe braucht haben. Ja. Wenn die vergessen, wie die Babsi zum Beispiel ins Leitungsteam kommen ist, das war so ein Punkt, wo sie mit ihrer ganzen Art einfach einen neuen Schwung reingebracht hat. Und das war uns so eine Hilfe. Das hat uns so weitergeholfen. Ja. Und ja, wenn man jetzt so schaut, wenn ich jetzt zurückschaue auf meine persönliche Geschichte und wie ich meine Leitergeschichte erfahren habe, dann, wenn ich da zurückschaue auf 2014, dann denke ich mir, okay, wir haben 2000, wenn wir im Rückblick uns das anschauen, haben wir 2014 nicht einmal gewusst, was die richtigen Fragen sind, die wir uns stellen sollten. Und wenn man das nicht einmal so weit ist, ja, dann kann man nicht erwarten, dass in 2 Jahren der große Durchbruch und Umbruch kommt. Es braucht einfach Zeit. Ja. Und ich, für mich persönlich ist es so, bei allen Schwierigkeiten und so weiter, ja, es ist für mich Aufgeben nie eine Option gewesen. Ich kann das nicht. Das geht für mich nicht. Es ist mir nicht möglich. Ich habe es einmal so an dieser Tage mal gesagt, es wäre so für mich so, aufzugeben wäre für mich so, wenn du von mir verlangst, wir wohnen im 2. Stock, haben dort unseren Balkon, wenn du verlangst, dass ich von der Straße da auf den Balkon raufhupf. Geht nicht. Punkt. Ja. Warum? Ich habe vor vielen Jahren im Zuge eines Gabentests gelernt, dass es sowas wie die Gabe des Glaubens gibt. Das ist so ein bisschen christliches Fachchinesisch. Scheinbar habe ich die. Ja. Nicht immer und nicht überall. Es gibt genug Bereiche, also gerade in Routinen bin ich ganz schlecht, da brauche ich echt Hilfe. Da bin ich so froh, dass ich meine Frau habe, dass ich die Margit habe. Die kann das, die macht das. wo ich einfach, bin ich nicht gut drin, fertig, ist so. Ja. Aber es gibt so Dinge, wenn ich, und das geht es immer um Zusagen von Gott, ja, wenn Gott mir etwas zusagt, dann steht das für mich. Und dann bin ich so, ich nenne das so diesen Terrier-Modus, ja. Terrier sind Jagdhunde und die sind wirklich darauf gezüchtet, wenn ein Terrier sich in was richtig verbissen hat, ja, der lässt nicht mehr los. Du kannst auf den Hund so lange einprügeln, bis er tot ist, und selbst wenn er tot ist, wird er noch immer nicht loslassen. Ja, ist wirklich so. klingt jetzt so brutal, ja. Aber irgendwie ist ein Stück von mir funktioniert so, ja. Und ich habe ein bisschen eine Geschichte dazu. Ich habe es in meiner ersten Kirche das erste Mal erlebt, wo ich mich an der Bibel und dem, was ich dort gelesen und verstanden habe, festgehalten habe und mehr daran festgehalten habe, als das, was mir dort erzählt worden ist, was die gelehrt und gelebt haben. Ich habe immer in der Bibel gesehen, da gibt's, die waren so von einer tiefen inneren Freude erfüllt, die Leute dort. Und ich will das haben und ich glaube, dass Gott, dass er mir das geben kann, auch wenn, das, wenn ich das in dieser Kirche nicht gespürt habe. Und wenn mir einmal sogar erklärt worden ist, dass das überhaupt nicht selbstverständlich ist und dass ich mir das überhaupt nicht erwarten sollte, sowas zu erleben, ja. Aber ich habe es dann erlebt, nach 4 Jahren. Weil Gott zu seinen Zusagen steht, weil Gott zu seinen Versprechen steht, ja. Egal, was Menschen sagen, egal, was Umstände sagen, Gott steht zu seinen Versprechen und das habe ich erlebt, ja. Und wie ich dann gesehen habe, okay, in dieser Kirche komme ich nicht weiter, die können mir nicht helfen, dort kann ich nicht das über Gott lernen, was ich mir so sehr wünsche. Ja? Dann habe ich Job gekündigt, Kirche, alles, Freundeskreis und so weiter verlassen und bin nach Tirol zu meiner Schwester, die dort eine andere Kirche gefunden hat, wo ich mir gedacht habe, boah, da will ich hin, da kriege ich das, was ich brauche. Und Gott war insofern treu und das ist, mir war damals überhaupt nicht klar, was das für ein Wunder war. Ich habe bin kleiner Drucktechniker, ja, und habe dann einen Job gesucht. Ich habe bis auf eine einzige Aufnahme keine einzige Bewerbung geschrieben. Ich habe in der Kirche gesagt, Leute, ich brauche einen Job, bitte betet für mich. Ja. Einmal war das so eine Panikreaktion, ihr wisst, kennst das vielleicht, Gott verspricht und irgendwann mal denkt man sich, oh Gott, Gott, wann machst du? Aber ist eh nichts worden dann, ja. Die haben mich eh nicht genommen. Und irgendwann kommt ein Mann aus meiner Kirche auf mich zu, das war kurz bevor mein Arbeitslosengeld ausgelaufen ist, und sagt, schreib diese Firma an, die suchen wen. Ich habe die angeschrieben, habe mich beworben und die haben mich genommen. Und das zu einer Zeit, wo in den Monaten, drei Monate oder 4 Monate davor, in Innsbruck eine große Druckerei und eine kleine Druckerei zugesperrt haben. Sprich, es waren Drucktechniker da, die Arbeit gesucht haben. Und ich habe den Job gekriegt. Also, Gott steht zu seinen Zusagen. Er hat gesagt, wenn wir für ihn alles aufgeben, dann kümmert er sich darum, dass wir versorgt sind. Und er hat es wirklich gemacht. Ich habe 94 zwei Zusagen bekommen von Gott. Eine begleitet mich bis heute. Ja. Die eine war im Frühjahr, bevor ich nach Tirol gegangen bin. Da hat Gott mir gesagt, du bist ein Kaleb. Da war die Predigt über Kaleb und dann habe ich gesagt, ha, bitte betet für mich. Und dann sagt der Prediger, der Mann, der da gepredigt hat, zu mir, du bist ein Kaleb, du bist so wie er. Und ich habe gedacht, aha. Aber das stimmt, das ist wirklich wahr, weil was hat den Kaleb, lest das selber in der Bibel nach, die Geschichte von ihm, was hat ihn ausgesehen? Das war einer von den 12 Kundschaftern, die das versprochene Land erkundet haben, ja. Und 10 von denen, die zurückkommen, haben gesagt, oh Gott, da leben Riesen und niemals werden wir das erobern können, oh Gott, Hilfe, Hilfe. Und der Kaleb und der Josua waren die 2 einzigen, die gesagt haben, nein, wenn Gott an unserer Seite steht, dann werden wir das schaffen. Dann gelingt uns das. Dann wird das funktionieren. Wurscht, wie groß uns die und mächtig und stark uns die Leute dort erscheinen waren. Und das stimmt, das ist wirklich was, das hat Gott in mich reingelegt. Ja, das habe ich mir nicht ausgesucht. Das habe ich nicht, weil ich so ein toller Mensch bin, sondern Gott hat mir das gegeben. Auch damit ich damit anderen weiterhelfen und für andere da sein kann. Ja. Und die andere Stelle war Jesaja 54, wo ich war so kaputt und so tief verletzt, ja, als Kind und als Jugendlicher. Und wo Gott, weil mich so tief berührt hat, weil ich das erste Mal gesehen habe, Gott sieht mein Elend und meine Not und wie verzweifelt und kaputt ich innerlich bin. Er sieht das und er verspricht mir, dass er mich da rausholen wird. Ja. Und er hat mich auf zwei Ebenen rausgeholt. Einmal, das war dann 3 Jahre später, 1997, habe ich so ein Heilungswunder erlebt. Das war, also ich war seelisch so kaputt. Ich vergleiche das so, es war so für meine Seele so, wie wenn ich mir ein Bein gefehlt hätte und mir wäre da auf einmal ein Bein nachgewachsen. Ja. Ich habe so ein mieses Selbst, da war so viel Selbstablehnung in mir, das war auf einmal so wusch, weg mit einem Schlag. Ich habe auf einmal Gott als den liebenden Vater gespürt, tief in mir, nach dem ich mich so gesehnt habe, weil mein leiblicher Vater mir das aufgrund seiner eigenen Geschichte nie hat geben können, obwohl er es sicher gern gemacht hätte. Ja. Also ich habe es wirklich erlebt, ich weiß aus eigener Erfahrung, wie das ist, wenn es einem wie Schuppen von den Augen ist, wenn du wirklich die Augen aufmachst und auf einmal ist alles anders. Ja. Das war das eine. Und das andere war dann 2006, wie ich die Margit kennengelernt habe. Ich habe mir gedacht, also ich habe es beziehungsmäßig und mit meinem Umgang mit Sexualität viel Mist gebaut. Richtig viel, ja. Und mir war klar irgendwie so damals, ja, wenn das so wie ich gelebt habe und was ich alles aufgeführt habe, ist es klar, dass sich die Konsequenz wird wahrscheinlich sein, dass ich für den Rest meines Lebens allein sein werde. Und dann habe ich gedacht, okay, ja, wenn Gott das so will, mit seiner Hilfe werde ich das schon schaffen, wird das schon gehen. Ne? Und dann lerne ich die Margit kennen. Und bin nicht allein geblieben und habe heute so eine tolle Frau und so ein schönes Kind. Ja. Steht auch in Jesaja 54. Bin durch 2 schwere Lebenskrisen, einmal diese furchtbare Beziehung, bevor ich die Margit kennengelernt habe, ein schweres Burnout. Und ich bin durch beide Krisen nicht zerbrochen rausgegangen, sondern tief verändert. Gott hat mich so viel liebevoller und barmherziger gemacht dazu, ja, dadurch. Und ich habe wirklich nicht mehr viel Hoffnung gehabt, dass ich jemals eine Kirche finden werde, in der ich mich zu Hause fühle. Und dann bin ich 2005 in der Vineyard aufgeschlagen und habe da mein Zuhause gefunden und weiß, ich würde nie mehr in einer anderen Kirche sein wollen. Ja. Nicht, weil die Vineyard die beste Kirche ist, sondern weil sie für mich die beste Kirche ist. Weil es für mich der Ort ist, wo mir das Herz aufgeht und wo ich mich einbringen kann. Wo ich das rausfließen kann aus mir, was Gott in mich reingelegt hat und wo ich mich endlich nicht mehr als das erste Mal in meinem geistlichen Leben nicht mehr als Alien gefühlt habe. Ja? Und da sind so viele Erlebnisse mit Gott, die bestätigt haben, Gott steht zu seinen Versprechen. Und deswegen steht für mich unumstößlich fest, wenn Gott sagt, und das habe ich, diese Sicherheit habe ich in mir und nicht aus mir selber, dass unsere Kirche einmal dass er will, dass sie eine starke und gesunde und wachsende Kirche ist, ja, dann steht für mich unumstößlich fest, dass er das will. Dann kann ich nicht daran zweifeln, weil Gott das gesagt hat, weil ich nicht auf meiner Mist gewachsen habe, sondern weil er das gesagt hat. Und wenn er das sagt, er ist Gott, hallo, wer sind wir, dass wir das dann anzweifeln? Ja. Ich weiß, ich kann das nicht immer so, das ist mir völlig klar, ich bin auch nur ein Mensch, ja. Aber in dem Bereich, da fahrt für mich einfach die Eisenbahn drüber. Ich komme zurück zum Bibeltext. In Vers 38 heißt, Jesus schlief im hinteren Teil des Bootes auf einem Kissen. Die Jünger weckten ihn und schrien, Meister, macht es dir nichts aus, dass wir umkommen. Ich habe dann so ein bisschen nachgedacht und ich habe mir gedacht, ich lade euch auf ein Gedankenexperiment ein. Nämlich, überlegt euch einmal, was glaubt ihr, wäre gewesen, wenn die Jünger nicht die Nerven weggeschmissen hätten? Also ich finde es unglaublich tröstlich, dass die Jünger die Nerven weggeschmissen haben. Nicht, weil das so eine tolle Reaktion war, weil ich mir denke, okay, die haben Jesus hautnah Tag und Nacht erlebt und haben die Nerven weggeschmissen. Dann ist es okay, wenn ich manchmal auch die Nerven wegschmeiße. Dann muss ich mir nicht schlecht fühlen, wenn mir das auch passiert. Dann weiß ich, Jesus hat mich trotzdem lieb. Ich kriege jetzt keine übers Happel, sondern er nimmt mich bei der Hand und sagt, hey, komm. Was wäre passiert, wenn sie gesagt hätten, also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie mit Jesus dann im See Genezareth ertrunken wären. Wenn sie wirklich gesagt hätten, okay, Sturm tobt, Lage katastrophal. Nach menschlichen Ermessen saufen wir jetzt ab, weil das waren erfahrene Fischer. Ja, das waren ja nicht irgendwelche. Zumindest vier von denen haben den See in- und auswendig gekannt, weil das sie dort ihren Lebensunterhalt mit Fischen verdient haben. Die haben gewusst, was los ist. Und dass sie jetzt nach menschlichen Ermessen wahrscheinlich absaufen werden. Und was wäre gewesen, wenn die gesagt haben, okay, aber Jesus liegt da und schlaft. Und wenn der da liegt in aller Ruhe und schlaft, dann kann es nicht schlimm sein. Dann ist es nicht denkbar, dass wir untergehen. Dann wird das nicht passieren. Ja. Und ich bitte, nehmt das jetzt nicht, ich bitte, baut darauf keine wie auch immer geartete Lehre auf. Was ich euch jetzt erzähle, ist reine Spekulation. Ja. Das ist meine persönlichen Hirngespinste so ein bisschen. Aber ich denke mal, es wäre genauso ein Wunder gewesen, wenn die Jünger in so einem fürchterlichen Sturm sich einfach zu Jesus gelegt hätten und gesagt hätten, okay, Jesus ist da, alles ist gut, Sturm interessiert uns nicht. Sie wären wahrscheinlich heil am anderen Ufer drüben gelandet und jeder hätte gesagt, wie gibt's das? Wie kann das sein? Wieso seid ihr nicht untergegangen? Das ist unmöglich. Ja. Sie haben die Nerven weggeschmissen. Was hat Jesus gesagt? Warum habt ihr solche Angst, sagte Jesus zu seinen Jüngern, habt ihr noch immer keinen Glauben? Und früher, wenn ich mir diese Szene so vorgestellt habe, war das immer so ein bisschen seine Keppelstimme. Wisst ihr, was ich meine? So, was ist los mit euch? Warum glaubt ihr mir nicht? Was ist? Ihr seid solche Loser. Fix noch einmal. Könnt ihr mir nicht vertrauen? Und so weiter und so fort. Kennt ihr das? Wenn nicht, super. Seid froh und dankbar. Ich habe Gott lang so wahrgenommen. Ich höre heute eigentlich mehr so eine liebevolle Stimme. Ich höre eine viel liebevollere Stimme, die sagt, hey, warum glaubt ihr mir nicht? Ich bin noch da. Glaubt mir doch. Für mich ist die Stimme heute, wenn ich mir diesen Text anlese, viel mehr, hey, was ist los? Ich bin doch da. Warum habt ihr keinen Glauben? Ich bin doch da. Vertraut mir doch. Glaubt doch daran, dass ich auf euch schaue. Glaubt doch daran, dass ich euch da durchtrage. Glaubt doch daran, dass wenn ich dabei bin, dass euch nichts passieren kann. Ja? Und ich habe dann so ein bisschen nachgedacht über unsere Situation als Kirche und ich weiß, Jesus ist Gott. Und wenn Jesus Gott ist, dann kann er mit dem Finger schnipsen und in der nächsten Minute kommt der Heilige Geist mit voller Kraft herein und es ist alles anders. Und wir marschieren raus als feurige Nachfolger von Jesus, die jeden, der ihnen über den Weg läuft, die Hände auflegen, die Leute werden geheilt und geben ihr Leben Jesus und überzählen jeden und dutzende Leute strömen in die Kirche hinein. Wenn er Gott ist, dann kann er das. Auch darüber braucht man nicht diskutieren. Er ist Gott, ihm ist nichts unmöglich. Ja. Aber ob er das so macht, wissen wir nicht. Ja. Das müssen wir einfach aushalten. Uns als Leitungsteam zeigt Jesus immer nur den nächsten Schritt. Das ist das Gemeine. Das müssen wir auch aushalten. Er zeigt uns immer nur den nächsten Schritt. Ja. Und es gibt halt noch was anderes. Es gibt uns, dass unser Glaube immer wieder auf die Probe gestellt werden muss. Ja. Und wenn wir in den Briefen lesen, findet man immer wieder die Aussage, es ist ein unverzichtbarer Teil der Nachfolge von Jesus, dass unser Glaube und unser Vertrauen auf die Probe gestellt wird. Das braucht man, diese Bewährungsproben. Es ist nicht schlimm, wenn wir scheitern. Ja? Das gehört dazu zum Leben. Und Jesus liebt uns trotzdem, er gibt uns trotzdem nicht auf und er nimmt uns bei der Hand und führt uns weiter. Schlimm ist, wenn wir scheitern und dann aufgeben und sagen, danke Jesus, bleib wo du bist. Ja, das ist tragisch. Ja. Die Bibel verwendet dabei ein Bild aus der Metallurgie der Silberschmiede. Spannend. Da steht immer wieder das Silber, das geläutert wird. Was heißt das ganz praktisch? Dass der Glaube geläutert wird, so wie das Silber im Schmelzofen. Schönes Bild. Könntest du was anfangen damit? Du ja. Man hat das ganz praktisch so gemacht. Anders ausgeschaut. Da ist das Metall in so flache Diegel reingegeben worden, über ein Holzkohlefeuer drüber. zum Schmelzen gebracht worden und dann hat man oben so die Schlacke und die Verunreinigungen haben sich oben abgelagert und die hat man dann mit so einem flachen Werkzeug, so wie ein Schaber, hat man das von der Oberfläche runtergezogen. Und das musste man mehrmals wiederholen, um wirklich alle Unreinheiten aus dem Metall rauszubringen. Ja. Das heißt, man musste das Metall mehrmals erhitzen, mehrmals durch Feuer durch, bis es irgendwann rein war, bis dann irgendwann oben keine Verunreinigung mehr da waren und dann hat man gewusst, jetzt haben wir wirklich ein reines, hochwertiges Silber. Es gibt eine fromme Geschichte über das Spiegelbild in der Metallschmelze. Das funktioniert bei Blei oder Metall mit einem niedrigen Schmelz. Also bei Blei ist es wirklich so, wenn da oben, das ist Silberglänze, das ist wirklich flüssiges Blei. Ich habe Bleisatz gesehen live in einer Druckerei, das ist wirklich spiegelglatt wie Quecksilber. Bei Silber funktioniert nicht, Silber glüht hellrot, wenn es geschmolzen ist, weil es einfach bei einer viel höheren Temperatur schmilzt, aber ist ja wurscht. Und das ist eben dieses Feuer, dieses Bild, wo Gott sagt, ja, wir müssen immer wieder durch unangenehme und schwierige und herausfordernde Situationen durch. Ja. Und auch diese ganzen Geschichten, mit denen ich in meinem Leben konfrontiert war, das nicht erste Kirche nicht mein Zuhause gefunden, zweite Kirche nicht mein Zuhause gefunden, fürchterliche Beziehung, Burnout und das alles, ja, das war nicht lustig, das hat keinen Spaß gemacht. Aber es hat mich verändert. Und es hat mir eine innere Festigkeit und Sicherheit in meinem persönlichen Glauben und Vertrauen auf Jesus gegeben, die ich ohne diese Erfahrungen nicht hätte. Ich wäre nicht so ein liebevoller und barmherziger Mensch, wenn Gott mich nicht mit meinen Grenzen so hart konfrontiert hätte und mir gezeigt hat, wie leicht ich verführbar bin und wie leicht ich abdrifte von dem, was gut und gesund und richtig ist. Ja. Und heute sind das Schätze, für die ich dankbar bin, weil es mich aus mir einen anderen Menschen gemacht haben. Und so ist das auch, ist dieser Prozess, durch den wir jetzt als Kirche sind, so ein Prozess der permanenten Veränderung. Es ist nicht immer leicht, es ist nicht immer einfach, aber es macht was mit uns. Und ich hoffe, dass es dazu beiträgt, dass wir einfach nicht den Glauben verlieren, nicht das Vertrauen verlieren, sondern sagen, okay, Jesus, wir gehen an deiner Hand weiter. Und weil Gott uns lieb hat und weil er uns ermutigen will, gibt es vor der Geschichte mit dem Sturm noch das Bild mit dem Senfkorn. Und ich sehe unsere Kirche nicht wie das Boot, das mit Wasser halb voll ist und wo man nicht weiß, geht es jetzt unter oder nicht. Man könnte so sehen, ich weiß, ja. Ich sehe es mehr wie ein Senfkorn. Es gibt da so schöne, auf Facebook ist das eine Zeit lang kursiert, ist so ein Bild von einem Apfelkern. Und dann war so diese Frage, so diese klugen, lehrreichen Bilder, habt ihr sicher alle schon gesehen. Da ist ein Apfelkern und dann ist die Frage, was siehst du? Und dann kann man sagen, ja, Möglichkeit 1, ein Apfelkern. Möglichkeit 2 ist ein Apfel. Möglichkeit 3 ist ein Apfelbaum. Und es geht noch besser, Möglichkeit 4 ist ein ganzer Obstgarten. Ja. Das ist alles in diesem kleinen Kern drinnen angelegt. Das ist das, was in diesem kleinen Kern möglich ist. Was potenziell vorhanden ist. Ja. Und so sehe ich es auch uns als Kirche. Ja. Wir sind im Moment noch so ein bisschen im Senfkornstatus. Aber das, was möglich ist, ist in uns angelegt. Über das Erbe, das wir haben als Vineyard-Kirche, ja, den Schatz, den Gott uns dadurch anvertraut hat, diese besondere Kultur, die er uns anvertraut hat, diese besondere Art, wie wir Kirche leben. Ja. Wir leben Kirche anders als andere Kirchen. Keine ist besser oder schlechter. Ja. Für mich ist das die Beste. Und es gibt einfach Menschen auf da rundherum im Sonnenviertel, die brauchen genauso eine Kirche, wie wir sie sind. Ja. Die werden nie in eine katholische Kirche gehen. Aber bei uns werden sie vielleicht ihre geistliche Heimat finden. Und andere werden sagen, Vineyard, na, fange ich nichts an damit. Und die gehen woanders hin. Und das ist gut so. Und das passt so. Ja. Jesus sagt über das Senfkorn, das ist das kleinste aller Samenkörner, die man in die Erde sieht. Es ist nicht richtig, dass das das kleinste Samenkorn ist. Es gibt viel, viel kleinere Samen. Aber es ist das kleinste Samenkorn, das man so im Gartenbau Obst. Ja, also was man so angebaut hat, in Gärten und so weiter. Ne? Aber wenn es einmal gesät ist, geht es auf und wird größer als alle anderen Gartenpflanzen. Es treibt so große Zweige, dass die Vögel in seinem Schatten nisten können. Und man muss sich vorstellen, wie das Christentum angefangen hat. Ja? Das Christentum hat angefangen mit einer Gruppe von ungefähr 120 Leuten, waren das damals, die in einem Haus gesessen sind, im Obergeschoss und nicht wirklich gewusst haben, was sie jetzt machen sollen. Die haben einfach gewartet drauf. Jesus hat ihnen gesagt, wartet, bis der Heilige Geist kommt. Und dann haben sie gewartet, bis der Heilige Geist kommen ist, 40 Tage lang. Und dann war Pfingsten. Und dann ist es auf einmal losgegangen. Und dann sind an einem Tag 3000 Leute auf einmal, sind es auf einmal 3120 gewesen. Und binnen kurzer Zeit viele tausend mehr. Und man muss sich vorstellen, das Christentum hat sich im Römischen Reich ausgebreitet in einem Umfeld, das dem Christentum, den Christen gegenüber zutiefst feindlich gesinnt war. Die Christen waren damals unerwünscht. Die haben aus der Sicht des Römischen Reiches, waren die Christen eine gefährliche Sekte, die die Grundfesten einer gesunden Gesellschaft zerstören wollten. In einer gesunden Gesellschaft, Barmherzigkeit war eine Charakterschwäche. In einer gesunden Gesellschaft war es der Auftrag des Stärksten zu überleben. Und die Schwachen, die haben, deren Aufgabe war es zu sterben, damit das Volk gesund bleibt. In einer gesunden Gesellschaft war es notwendig, die ganzen Opferrituale durchzuführen, damit die Götter einem wohlgesonnen bleiben, damit keine Unwetter kommen, damit keine Missernten kommen, damit keine Kriege kommen, damit keine ich weiß nicht was kommen. Ja? Und die Christen haben sich den verweigert, die waren eine Gefahr für die öffentliche Ordnung. Und die haben das Wohlergehen einer ganzen Stadt in Gefahr gebracht, weil sie sich diesen Ritualen verweigert haben. Weil wenn dann die Götter zornig waren, das war nicht lustig. Und in diesem Umfeld hat sich das Christentum so rasend schnell ausgebreitet. Weil da so eine Kraft dahinter gestanden ist. Die Kraft des Auferstandenen Jesus, der Menschen geheilt, gesund gemacht hat, wiederhergestellt hat. Der den Menschen auf einmal einen Wert und eine Würde zugesprochen hat. Der Menschen gesagt hat, du bist was wert. Du bist kein Niemand, weil du Sklave oder Unfreier oder einfacher Tagelöhner bist. Oder Frau, stimmt, ja. Es war obszön im Römischen Reich zu sagen, eine Frau und ein Sklave haben den gleichen Wert wie ein Mann und freier Bürger. Das war absurd. Ja. Und so hat sich das Reich Gottes ausgebreitet. Und wenn sich das Reich Gottes in einem wirklich in einem Umfeld ausgebreitet hat, das in mehrere Jahrhunderte feindlich gesinnt war, wo Christen verfolgt, getötet, gefoltert und was nicht alles sind, ja, dann dürfen wir auch Glauben haben für uns. Dann dürfen wir auch Gott vertrauen, dass er uns weiterbringen wird. Ja. Und ich glaube, damit möchte ich aufhören. Wir sind nicht am Wege und des Weges, ja. Und es ist so wichtig, dass wir nicht nur auf die schmerzhaften Sachen sehen, sondern es ist so wichtig, dass wir auch auf die guten und wertvollen Sachen sehen, die bei uns passieren. Wenn Menschen immer wieder Heilung erleben bei uns, wenn Menschen es erleben, von Gott tief berührt werden, dass Menschen, so wie die Karina, die zutiefst in der New Age-Bewegung einfach versucht hat, ihr Heil zu finden und dort nicht finden konnte und die bei Jesus nach langer Suche endlich Frieden gefunden hat und die endlich ankommen konnte. Ja? Oder andere Menschen, die dann bei uns halt ihr Zuhause gefunden haben. Also es ist ja nicht so, dass nichts passiert. Ja, es ist, wir sind ein kleiner Haufen im Moment, aber das ist nicht so wichtig. Gott ist wichtig. Gottes Versprechen sind wichtig. Und es ist so wichtig, dass wir darauf bauen und darauf vertrauen, weil wenn wir auf die Umstände schauen, dann gehen wir unter. Die Umstände werden immer, kann man immer als schwierig und herausfordernd und ich weiß nicht was sehen. Ja? Es gibt immer Gründe für Haare in der Suppe zu finden und so weiter. Ja? Aber Gott steht über all diesen Dingen. Und damit möchte ich abschließen. Einfach mit dieser Ermutigung. Es ist egal, wie die äußeren Umstände jetzt ausschauen. Ja? Und ich weiß das und ich kann euch diese Ermutigung so weitergeben. Nicht, weil ich mich da jetzt krampfhaft an irgendeinem Strohhalm festklammer, ja, sondern weil ich selber so oft erlebt habe und auf so großartige Art und Weise. Und weil mir das den Glauben, den unerschütterlichen Glauben und die Hoffnung gegeben hat, dass Gott seine Versprechen auch uns gegenüber als Kirche einhalten wird. Und damit möchte ich abschließen.